Während der Westen versucht, Russland wirtschaftlich und diplomatisch zu isolieren, inszeniert der Kreml in St. Petersburg das exakte Gegenteil. Das Internationale Wirtschaftsforum, einst das osteuropäische Gegenstück zum Weltwirtschaftsforum in Davos, hat vergangene Woche stattgefunden. Rund 20.000 Gäste aus über 130 Ländern waren vor Ort. Das Forum markiert für viele Beobachter den endgültigen Bruch mit der westlichen Wirtschaftsarchitektur und den Schwenk hin zu einer neuen multipolaren Ordnung unter Federführung der BRICS-Staaten. Und mittendrin Saudi-Arabien als Ehrengast, Delegationen aus Afrika und Asien und überraschenderweise auch westliche Unternehmer im Geheimen. Was bedeuten die Ergebnisse dieses Forums für die globale Geopolitik? Da bespreche ich nun mit Dr. Andreas Mileus. Er ist Jurist, Psychologe, Geopolitik-Experte und Redakteur beim Forum Geopolitica. Guten Tag, Herr Mileus.
Guten Tag, Herr Mileus. Vielen Dank für die Einladung.
Herr Mileus, das diesjährige Motto lautete pragmatischer Dialog. Wenn man sich die Gästeliste anschaut, von Saudi-Arabien über Tansania bis China, sieht man kaum noch europäische Gesichter und nur vereinzelt, darauf kommen wir noch zu sprechen. Zeigt die Gästeliste schon eine Art endgültige Zementierung einer globalen wirtschaftlichen Zweiteilung?
Ja, das liegt wohl daran, dass das Ziel dieses Forums in einer Reihe liegt mit BRICS und den ganzen Bemühungen des eurasischen Raumes von China bis Russland. Iran ist im Spiel, ganz Asien ist im Spiel, Afrika spielt mit und alle wollen rausgehen aus diesem bisherigen unilateralen System. Viele sagen, das sei ein neokolonialistisches System des Westens. Und das soll abgelöst werden. Und der Versuch in Petersburg ist nun, hier ein zusätzliches Netzwerk aufzubauen aus ganz vielen Ländern und Kontakten, aus Kultur, aus Wirtschaft und so weiter, aus allen diesen Ländern, die eben sich vom Westen abwenden. Und in diesem Sinne ist es natürlich klar, dass dieses Forum, wenn man so will, 180 Grad entgegensteht. Der Westen bemüht sich, die alte neokolonialistische Weltordnung aufrechtzuerhalten und wird sich natürlich deshalb an den Bemühungen in Petersburg nicht beteiligen. Es gibt ab und zu Einsprengsel, auch aus Amerika, die da einzeln aufscheinen und so ein bisschen irrlichtern durchs Gelände. Die spielen aber politisch keine Rolle.
Aber US-Präsident Donald Trump hat ja offensichtlich so eine kleine offizielle Mini-Delegation geschickt, erstmals seit Jahren. Wie ist denn das zu bewerten?
Naja, das könnte, ich spekuliere jetzt ein bisschen, ja, das könnte damit zusammenhängen, dass ja Wladimir Putin auch im Pressegespräch, das zeitgleich zum Forum stattgefunden hat, immer wieder darauf hingewiesen hat, dass die amerikanische Politik unter Donald Trump eigentlich dafür ausgerichtet ist, den Ukraine-Krieg tatsächlich zu beenden. Davon spricht er immer wieder mal. Wenn er da zu Amerika anspricht, sagt er immer, das ist die frühere Administration, die Biden-Administration, die diesen Krieg wollte. Trump will ihn eigentlich nicht. Er wird jetzt gehindert durch interne Kräfte, das wirklich umzusetzen, aber eigentlich möchte er das nicht. Und Wladimir Putin hält auch immer wieder die Hand aus. Er hat wieder erwähnt, dass die Vereinbarungen, die man in Anchorage einmal getroffen hat, eigentlich tragfähig wären, aber von der Ukraine abgelehnt werden und von Europa abgelehnt werden. Aber Trump wäre eigentlich dafür. Also von daher sind das so zarte Hinweise, dass möglicherweise ein Gesprächsfaden aufrechterhalten werden soll. Aber das Niveau dieser Delegation, wenn man das gesehen hat beim Panel von Putin im Forum, da wurde dieser amerikanische Delegationsleiter vorgestellt, durfte ein paar Worte sagen und das war ein Architekt oder Historiker, der sich mit Gebäuden in St. Petersburg beschäftigt und ja offenbar mit dem Trump irgendwie den neuen Ballsaal planen soll. Also das hat jetzt nun politisch keine wirkliche Bedeutung.
Sprechen wir über Europa. Offiziell gibt es nach wie vor die harten Sanktionen. Hinter den Kulissen des Forums sah man jedoch deutsche oder italienische Manager, die mit anonymisierten Namensschildern ohne Firmenlogo an geschlossenen Sitzungen teilgenommen haben. Wenn ich Sie als Jurist frage, wie bewegen sich diese Unternehmen in diesem rechtlichen Graubereich? Offensichtlich ist der russische Markt trotz des Krieges für sehr viele Firmen nach wie vor unverzichtbar.
Ja, das ist schon richtig. Und es sind auch Firmen, die die alten Kontakte zu Russland aufrechterhalten. Ich weiß es durch Gespräche mit dem Herrn von Globus, die in Moskau dieses Geschäft betreibt. Die haben das so gemacht, dass sie einfach diesen Firmenteil aus dem Portfolio der Mutterfirma rausgenommen haben und haben in Russland eine eigene Firma aufgebaut, sodass da formal juristisch keine Kontakte mehr bestehen. Aber natürlich wird hintenrum dann das Konzept weiter besprochen und es werden auch die Konzepte des Geschäfts selber so geführt, wie das in Baden-Württemberg auch der Fall ist. Das sind Umwege um solche Sanktionen. Wissen Sie, das ist so ein bisschen ähnlich, wo in Amerika die Prohibition eingeführt wurde, gab es immer Kellerbars. Und sowas gibt's hier auch. Also da werden Wege gesucht bei dem entsprechenden Panel. Da ging es um ein Panel Russland-Deutschland. Das war am 4.6. um 17 Uhr. Da wurde darauf hingewiesen, dass derzeit circa 1.800 Firmen aus Deutschland noch in Russland operieren und da ein Volumen von ungefähr 100 Milliarden Euro noch investiert sind. Also das sind schon Kontakte. Und wenn man in Moskau zum Beispiel einen Baumarkt sucht, landet man beim Obi. Also von daher, das findet weiterhin statt, aber hat natürlich wirtschaftlich keine wirkliche große Auswirkung. Die Großfirmen kommen alle nicht mehr und das hat natürlich einen klaren Grund. Wenn man heute in Moskau zum Beispiel in ein Taxi steigt, sind die Autos zu 85% chinesische Autos. Und wenn man sich vorstellt, dass früher deutsche ICE-Züge der Standard war, den man unbedingt erreichen wollte, so sind das heute chinesische Hochgeschwindigkeitszüge. Die sind technologisch, produktivitätsmäßig sind die Deutschen nicht mehr konkurrenzfähig, sodass selbst nach einem Krieg eine deutsche Wirtschaft praktisch keine wirkliche Zukunft mehr hätte.
Wladimir Putin nutzt das Forum ja traditionell für eine triumphale Rede über die Resilienz der russischen Wirtschaft. Es gibt aber Ökonomen, die warnen, dass dieses Wachstum eine reine Rüstungsblase ist, das Budget gewissermaßen gesprengt wird, der Kriegsausbau, die steigenden Schuldenzinsen, das alles sehr stark lastet. Wie gut ist ihm das dieses Jahr gelungen, diese Überzeugungsarbeit?
Ja, da muss man, wenn man die Zahlen sich wirklich real anschaut, gar nicht viel Überzeugungsarbeit leisten. Das, was da im Westen propagiert wird, ist Propaganda. In Tat und Wahrheit ist es so, dass Russland natürlich seit 2022 durch diese Sanktionen geschädigt war. Russland hat dann auf der Stelle eine ungeheure Substitution in Gang gesetzt und hat dafür gesorgt, dass alles, was vom Westen importiert werden musste, jetzt selbst hergestellt werden kann. Und das ist gelungen. Also es wird jetzt im Forum auch davon gesprochen, dass die Wirtschaftssouveränität Russlands erreicht sei. Und jetzt kommt das Problem, dass man darauf aufbauend ein neues Wachstum aufziehen muss. Im Westen ist immer davon die Rede, dass im letzten Jahr das Wirtschaftswachstum in Russland zurückgegangen sei. Das stimmt so, ja. Wenn man die Zahlen anguckt von der Statistischen Behörde und von der Nationalbank, ist das so. Das frühere Wachstum von 4,5%, das mehrere Jahre da war, ist jetzt auf 1% im letzten Jahr und auch dieses Jahr auf 1% zurückgegangen. Das hat aber einen Plan gehabt, weil die russische Nationalbank Befürchtungen hatte, durch das starke Wachstum in eine Hyperinflation zu rutschen. Die Russen haben eine gewisse Befürchtung aus den Zeiten der 90er Jahre, dass diese galoppierende Hyperinflation die Wirtschaft kaputt macht. Und deshalb hat die russische Nationalbank die Zinsen raufgesetzt und das hat die kleinen und mittleren Betriebe schwer beschädigt, kann man sagen. Die hatten Schwierigkeiten und deshalb ist das Wachstum zurückgegangen. Jetzt ist aber dieser Kurs durch lautstarken Protest innerhalb von Russland wieder geändert worden. Die Nationalbank setzt die Zinsen wieder runter und jetzt prognostiziert sie für 2027 ein Wachstum von 5,7%. Wir werden abwarten müssen, ob das stimmt. Man kann aber davon ausgehen, dass die innere Kraft der russischen Wirtschaft so ist, dass das auch gelingen kann. man muss ja dazu sehen, dass Russland vollständig autonom ist, was die Energieversorgung angeht und die Rohstoffe. Und die Technologie, die sie jetzt bekommen aus Asien, wird dafür sorgen, dass die russische Wirtschaft auch wieder wächst. Mit der Rüstungsindustrie hat das wenig zu tun. Die offiziellen Zahlen sagen, dass das Bundessozialprodukt ungefähr zwischen 7% und 8% von der Rüstungsindustrie getragen wird. Das ist nun kein wahnsinnig hoher Betrag, wenn man das mit westlichen, insbesondere mit amerikanischen Zahlen vergleicht. Also von daher muss man immer vorsichtig sein. Frau von der Leyen hat ja davon gesprochen, dass die russische Wirtschaft in Trümmern liege. Und wenn man aber Russland sich anschaut und dort in Moskau zum Beispiel in die Läden geht, sieht man, dass dieses Land absolut auf dem Stand ist. Ja, die Versorgung der Bevölkerung ist absolut gewährleistet.
Wenn wir Bilanz ziehen, es war ja jetzt nun kein sportlicher Wettbewerb, aber irgendwo doch auch immer ein Kräftemessen. Wer geht denn als Gewinner aus diesem St. Petersburger Forum hervor? Ist es dem Kreml gelungen, die Stärke zu demonstrieren, oder sind es vielleicht Partner wie China oder Saudi-Arabien, die Russlands Isolation für die eigenen Konditionen ausnutzen können? Wer schwingt da oben aus?
Also da würde ich auf die Stellungnahme von Jeffrey Sachs verweisen. Was da in Petersburg passiert, ist ja nicht, dass einer gewinnen soll, sondern im Gegenteil. Es geht ja darum, Xi Jinping aus Peking hat ja das immer betont, das, was sie jetzt versuchen, auch das neue Finanzsystem und all diese Dinge, sind nicht gerichtet darauf, dass einer gewinnt, sondern im Gegenteil, es soll eine Win-Win-Situation entstehen. Und in dem Sinne spricht auch Jeffrey Sachs davon, dass was jetzt entstehen soll, ist eine multilaterale Welt. Multilateral im Sinne von, dass alle miteinander auf Augenhöhe so kooperieren, dass alle davon einen Nutzen haben. Und das schließt auch Amerika ein, wenn sie sich dazu entschließen können, aus diesem hegemonialen System auszusteigen und dann sich einreihen als einer wie alle, dann bekommen wir eine andere Welt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Petersburg war ein Schritt in diese Richtung. Man bemüht sich, aber der Westen sträubt sich natürlich derzeit noch erheblich.
Nimmt man das in Europa zur Kenntnis, dass das unterm Strich wahrscheinlich ein wichtiger und erfolgreicher Schritt war, oder wird das aus strategischen Gründen vielleicht belächelt?
Das wundert mich immer, wissen Sie? Mich wundert das enorm, dass die immer propagandistisch Russland so niederreden und kleinreden, China niederreden, das ganze BRIC lächerlich machen. Ob sie dann meinen, dass ihre eigene Propaganda dann am Schluss die Realität so ändern kann, dass sie dann in ihrem eigenen Sinn sich ändert, das wundert mich immer. Weil in Tat und Wahrheit ist, dass Europa am Absaufen ist, mal ganz ehrlich. Wirtschaftlich, kulturell und so weiter. Also da wundert es mich, dass die da nicht auf die Idee kommen, man könnte doch mal konstruktiv da vorangucken.
Das St. Petersburger Wirtschaftsforum zeigt in aller Deutlichkeit, die Weltwirtschaft ordnet sich neu abseits der alten westlichen Achsen. Im Gespräch war Andreas Mileus, Redakteur beim Forum Geopolitica. Besten Dank, Herr Mileus.
Gerne.